Für mich ist die Bibel auf jeden Fall ein Buch, was mir zeigt, wer Gott ist und mir zeigt, was ist eigentlich der Weg zum Leben. Und in dem würde ich sagen, ist sie glasklar. Und da weiß ich, ah ja, da erfahre ich, wer bin ich als Mensch und wie kann ich mit Gott connecten, wie ist dieser Jesus.
Wenn man jetzt zum Beispiel an die Briefe von Paulus denkt, wo Briefe gewesen sind, wirklich echte Briefe an Christen in anderen Teilen vom Römischen Reich, die er dann geschickt hat. Und ich finde das eine spannende Frage. Ist ihm Paulus bewusst gewesen, dass er in dem Sinn Heilige Schrift schreibt? Oder hat er einfach einen Brief geschrieben und Gottes Geist hat ihn inspiriert in dem inne? Wie viel hat er davon gewusst?
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen. Es ist das Buch der Bücher und wahrscheinlich eines der bekanntesten Werke der Menschheitsgeschichte, die Bibel. Das zentrale Glaubenswerk vom Christentum. Es wird von Christinnen und Christen als das Wort Gottes bezeichnet. Aber wie relevant und wichtig ist es denn wirklich noch? Kann ein Buch oder besser gesagt eine Ansammlung von 66 Büchern, die Tausende von Jahren alt sind, uns überhaupt heutzutage noch etwas sagen? Oder ist es einfach ein verstaubtes altes Buch, wo überholt ist. Ich bin Karl Littli und wir widmen uns heute der Bibel.
Ja, wir sind hier zu Pfäffiken, zusammen mit der Heike Breitenstein. Du bist Bildungsreferentin, gell, beim Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glauben. Herzlich willkommen, Heike, bist du da? Und auch bei mir ist der Stefan Fischer, besser bekannt als Cent, Referent, Künstler in der ganzen Deutschschweiz unterwegs und bist beim Bibellesebund auch aktiv im Bereich Spoken Word, Events und Schulungen. Auch dir ein herzliches Willkommen, Stefan.
Danke vielmals.
Wir steigen gerade direkt ein und wir reden über das Thema Bibel. Und da ist ja auch immer die Frage, was hat man für einen persönlichen Bezug zu der Bibel, oder? Ich mag mich erinnern, in meinem Fall ist die Bibel lang ein rotes Tuch gewesen, eigentlich am Anfang, als ich mich so angefangen habe, mit dem Glauben beschäftigen, wo ich auch persönlich zum Glauben gefunden habe. Und das ist erst nach dies nachgekommen, dass ich so eine Freude im Lesen von der Bibel bekommen habe. Ich nehme an, eben Bibel, die Bedeutung von der Bibel kann unterschiedlich aufgefasst werden. Wie ist das für euch? Was bedeutet euch die Bibel persönlich, Heike?
Ja, für mich ist so ganz klar, wenn ich mit Jesus connecten will, dann gehe ich zu der Bibel. Also wenn ich mich auch frage, wie ist der Jesus? Also zum einen, wenn ich ihn kennenlernen will, näher kennenlernen will, für mich ist klar, in der Bibel hat Gott sozusagen, also in Jesus sein Gesicht gezeigt. Und wenn ich ihn kennenlernen will, dann lese ich in der Bibel und dann sehe ich, wie ist der Jesus, wie begegnet er Menschen, wie ist die große Geschichte von Gott mit den Menschen im ersten Teil von der Bibel, im Alten Testament, wie geht es weiter mit Jesus, wie haben die ersten Christinnen und Christen dann sich auf den Jesus berufen und in dem neuen Leben auch gelebt. Und mir geht es aber nicht nur um Information, sondern mir geht es wirklich um Begegnung. Also das merke ich auch immer wieder beim Lesen der Bibel, dass das über Information hinausgeht, sondern dass ich in diesen Texten wirklich Jesus begegne. Und deshalb spielt die Bibel eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben. Bin verschiedentlich mit verschiedenen Formen mit der Bibel unterwegs, allein, lesen in Gemeinschaft, hören im Gottesdienst und da prägt mich die Bibel.
Erlebst du das auch so, Stefan, jetzt die Bibel, dass das nicht nur einfach eine Ansammlung von Wissen ist, sondern auch eine Beziehung?
Ja, ich würde schon sagen, sie ist ein bisschen wie mein täglicher Begleiter. Also so, dass, was ich so faszinierend finde, ist, dass sie so voller Offenbarung ist, aber gleichzeitig auch voller Geheimnisse. Also es ist wie, man kann immer etwas entdecken. Und dass sie ein persönliches Buch ist, also dass sie zu einem spricht, aber dass sie gleichzeitig mehr sagt als nur das, was sie mehr sagt. Also dass es immer auch über mich rausgeht. Ja, manchmal ist es so wohltuend und manchmal ist es wie ein Kübel kaltes Wasser ins Gesicht. Ja, das fasziniert mich so. Und eigentlich seit, auch in meinem Elternhaus ist die Bibel schon wichtig gewesen und das ist mir so ein bisschen wie geleitet worden und bis heute geblieben, ja.
Das finde ich spannend, wie du das sagst mit dem Geheimnis, weil ich glaube, das ist auch was mich fasziniert an der Bibel, dass ich wie merke, sie ist mir auch immer wieder fremd. Ich ringe mit den Texten, es läuft einfach nicht gerade rein oder bestätigt mich in dem, was ich immer schon gedacht habe, sondern sie fordert mich auch heraus. Aber gerade das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass es ein Ring ist mit den Texten, dass ich manchmal lang brauche, bis ich denke, aha, was könnte vielleicht damit gemeint sein, dass ich andere dafür brauche und dass ich damit nicht so schnell fertig bin oder das auch nicht einfach so im Griff habe oder in der Tasche habe, sondern ich merke, wow, das fordert mich heraus im Denken, im Gebet, im Ring, im Leben damit.
Ja, und es ist ja durchaus auch so, oder, dass es Passagen gibt, die sind für uns im heutigen Kontext einfach verständlich und dann andere, wo man sich völlig fragt, hey, was hätte das sollen, was, wo nicht ja. gerade so direkt uns ja. etwas sagen. Ja. Und trotzdem spürt man bei euch beiden raus, oder? Es hat eine Wichtigkeit, es hat eine Bedeutung, es hat eine Relevanz. Wie relevant ist denn die Bibel in eurem Leben?
Ich würde sagen, sehr relevant. Ja, weil ich es effektiv erlebe, dass Gott zu mir redet, so komisch, wie das vielleicht tönt, durch das Buch, durch das sehr, sehr alte Buch, wo eben gleichzeitig auch sehr aktuell ist und ins Heute hineinredet. Und auch, weil es eigentlich nie eine Epoche gegeben hat, jetzt in den letzten 2000 Jahren, seit das Neue Testament und das Alte Testament zusammengeht, dass es irrelevant gewesen wäre. Darum glaube ich, ist sie sehr relevant fürs Heute.
Das geht mir auch so, dass ich wie, wenn ich zum Beispiel jetzt die Texte lese, wie Jesus Menschen begegnet, dann fasziniert mich das total, dass ich merke, ah, ich nehme hier vielleicht einen stillen Ort und ich lasse mich auf diese Texte ein und ich tauche richtig ein in so eine Szene und dann merke ich immer wieder, aha, das, was Jesus zu dieser Frau im Brunnen sagt, das sagt er nicht irgendwie nur zu der, sondern letztlich das, was sagt er auch zu mir persönlich. Und da merke ich, wie das immer wieder passiert, dass die Bibel ganz persönlich in mein Leben hineinspricht. Und da finde ich wie das cool, auch unterschiedliche Zugänge zu haben. Vielleicht manchmal auch eher so was, einen kopflastigen Zugang, wo man ein bisschen auch sieht, aha, wie war denn damals die Situation und wie hat vielleicht eher einen intellektuellen Zugang und manchmal aber so einen ganz persönlichen, wo das immer wieder passiert. Da ist sie Dynamit, kraftvolles Wort und sie hat wirklich die Kraft, immer wieder in mein Leben zu sprechen. Und das ist irgendwie auch die, wie du das sagst, die Geschichte, wo wir herkommen, dass Gott immer wieder durch diese Texte gesprochen hat zu den Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Und das fasziniert mich auch selber.
Da kommen wir doch ein bisschen ein in die Definition von der Bibel. Vielleicht gibt es jetzt den oder andere, der sich fragt, hey, schön die Persönlichkeit, aber ich verstehe die Bibel eigentlich gar nicht. De facto ist es ja eigentlich ein Werk, ein Sammelwerk aus 66 Büchern, wo wir eben einerseits das Altes Testament und das Neues Testament haben. Und das ist ja irgendwann einmal so definiert worden, oder? 66 Bücher. Aber es hätte ja eigentlich noch viel weitere Schriften gegeben zu dieser Zeit, wo man ja auch noch diskutiert hat oder wo in Frage vielleicht gekommen wären, eventuell, dass man das in den biblischen Kanon hätte reinnehmen können. Jetzt die 66 Bücher, warum ist das eigentlich so? Wie ist das eigentlich gekommen, dass es jetzt klar war, ist, hey, die Bibel, die besteht aus diesen 66 Büchern und eben andere Schriften wie die Apokryphen, also die zusätzlichen Schriften, sind irgendwie nicht so in den Kernkanon reingekommen?
Ich finde es total spannend, dass ich ja als Christin die Bibel lese, also es gibt natürlich auch Jüdinnen und Juden, die das Alte Testament lesen, da haben wir wie eine gemeinsame Geschichte, aber ich lese es als Christin und gerade der erste Teil der Bibel, das Alte Testament, darauf hat sich Jesus bezogen und deshalb war das auch nie umstritten, also es war nie eine Frage, dass diese Texte auch für Christinnen und Christen relevante Texte sind, dass die dazukommen können, dass sie heilige Schrift sind, Jesus hat das zitiert und das war ganz klar, das ist unsere Autorität und Gott redet durch diese Texte zu uns. Also für den Teil ist es für uns wie von vornherein durch das, wie Jesus damit umgeht, klar. Und für das Neue Testament, 27 Schriften da könnte man ja wirklich sagen, ah ja, was ist da vielleicht auch noch mit anderen? Gibt es ja irgendwie noch das Thomas-Evangelium,
ja, genau.
Kindheitsgeschichte, spannende Sachen und sowas, die da drin stehen. Und ich finde es sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie sind jetzt gerade beim Neuen Testament die 27 Schriften so ein bisschen entstanden, dass das kein Prozess von oben ist, also keine Entscheidung von oben. Das denkt man manchmal so, ah, da haben sich die Leute in der Kirche so, die Synoden, die haben sich hingesetzt, die Mächtigen und haben das entschieden. Sondern in der Forschung spricht man eigentlich eher davon, dass der Kanon auch von unten entstanden ist. Also es war total wichtig zu sehen, wir haben Texte, die nah dran sind an Jesus. Das war ein ganz wichtiges Kriterium. Und am Anfang gab es wie mündliche Tradition und dann sind die Augenzeugen ausgestorben. Dann hat man angefangen, Sachen aufzuschreiben. Und da sieht man zum Beispiel jetzt bei den Thomas-Evangelium oder bei den anderen Evangelien, die es da noch so gibt, da sieht man, dass die deutlich später entstanden sind, dass man da versucht hat, so Lücken zu füllen, dass sie auch eine bestimmte Theologie, eine bestimmte Lehre versuchen zu propagieren und deshalb wird es von Historikern, wird es eigentlich ganz klar auch später datiert und das ist da keine Frage. Aber das ist spannend, da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr drüber reden, wie ist eigentlich dieser Prozess entstanden, warum gerade die Schriften und nicht andere.
Unbedingt, ja.
Ja, und auch das eben von unten herauf, dass der Kanon von der Basis her ist ja schon spannend, wie man sieht, wie zum Beispiel zur gleichen Zeit in Italien, in der Türkei, in Syrien und in Ägypten die gleichen Schriften, aber unabgesprochen miteinander als relevant angeschaut worden sind. Also jetzt die vier Evangelien, zum Beispiel Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da hat nicht in Rom haben sie noch 7 andere gehabt und in Ägypten noch 3 ganz andere. Das ist all denen klar gewesen, das sind die 4 Evangelien. Und auch Briefe von Paulus sind eigentlich nie umstritten gewesen, sagen wir mal bis ins 17. Jahrhundert. Ja, das ist schon sehr spannend und wird heute oft wirklich auch falsch dargestellt. Mhm. So, ja, dass unter dem Kaiser Konstantin, wo das Christentum Staatsreligion war, dort hat man gesagt, das sind die 27 Schriften, die anderen hat man verbannt oder verbrannt oder was auch immer. Das ist schlicht und einfach historisch falsch. Und ich finde, es trägt viel zur Glaubwürdigkeit von der Bibel bei, dass es eben anders gelaufen ist.
Genau, wie du sagst, dass sie verbreitet sind, also im ganzen Kirchengebiet, dass sie nah an den Augenzeugen dran sind. Das war immer wichtig, so die Nähe zu Jesus muss historisch nah dran sein, dass sie so dem Glaubensinhalt entsprechen und dass man aber auch gemerkt hat, im Gottesdienst, wenn die Schriften gelesen werden, hey, da passiert was, da lernen Leute wirklich Jesus kennen. Und dann gab es so Krisen, also wo auch in der Zeit, wo diese anderen Evangelien entstanden sind und dann hat man sich erstmal gefragt, aha, was sind eigentlich unsere richtigen Schriften, was gehört dazu, was gehört nicht dazu? Und dann sieht man so Listen, wo es, wie du sagst, Evangelien, Paulusbriefe, wo vieles von vornherein gleich ganz klar ist. Und dann gab es andere Schriften, so ein paar gibt es, die waren erstmal so ein bisschen debattiert. Bei einem Teil von der Kirche hat es dazugehört, woanders nicht. Und so hat sich das dann irgendwann, wie könnte man sagen, Stück für Stück eigentlich selber etabliert. Und das finde ich auch total spannend, so zu schauen, wie der Prozess eigentlich so von unten entstanden ist und eben nicht einfach durch eine machtvolle Entscheidung der Kirche von oben.
Ja, und auch, ich finde es immer wichtig, die Sachen auch zu lesen. Und ich habe jetzt gerade letztens das Thomas-Evangelium und das Philippus-Evangelium gelesen, zwei so, die dann eben später entstanden sind. Und man merkt einfach, das ist ein total anderer Jesus, der dort porträtiert wird. Und als in den 4 Evangelien, wo keine Lehren verbreiten, da ein spezieller Jünger und einfach so ganz komische Sachen sagt über Männer und Frauen, einfach, wo man merkt, dass das entspricht nicht der Lehre, die sich in der Kirche eigentlich etabliert hat durch die 4 Evangelien, oder?
Und trotzdem, wir haben daheim auch eine katholische Bibel, oder? Und dort sind ja weitere Schriften drin, die in der Bibel, die jetzt die Reformierten haben oder Leute aus Freikirchen oder aus anderen Glaubenstraditionen nicht haben, also die Makkabäerbriefe, das Buch Tobit und Judith, Jesus, Sirach. Warum sind denn die dort drin und im anderen Kanon nicht? Was hebt denn jetzt die 66 Bücher ab von den anderen Schriften?
Also die sind deshalb drin in der katholischen Bibel, in den katholischen Bibeln, weil die auf die griechische bzw. lateinische Tradition, das da zurückgeht und die da auch mit drin waren. Und den Reformatoren war das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, quasi ganz nah am Urtext zu sein. Und deshalb haben die sich wie auf die hebräischen Schriften bezogen. Und aber zum Beispiel Martin Luther, der große Reformator, hat sich sehr positiv auch über die Schriften geäußert, gesagt, die sind nützlich und gut zum Lesen. Und da würde ich auch denken, ah, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was uns total trennt voneinander als Christinnen und Christen. Das sind sicher hilfreiche Schriften, aber es ist vielleicht auch nochmal wichtig, als Bibelleserin, als Christin, ich lese die Bibel von Jesus her, also aufs Alte Testament, auf Jesus hin und quasi ist es wie so der Höhepunkt und das Zentrum und auch ein Kriterium für das Bibellesen. Und da, ich finde es eigentlich gerade beeindruckend, dass man sieht, ah ja, da gibt es nochmal eine Vielfalt und ja, und das ist, denke ich, nichts, was jetzt eine große Kontroverse auslösen
würde.
Aber
du würdest jetzt die Bücher, die dort ergänzt sind, nicht gleichsetzen mit den anderen 66, oder?
Ich würde sie nicht gleichsetzen, aber ich glaube, das ist auch deshalb so, weil das die Tradition ist, aus der ich komme. Ich komme aus einer evangelischen Tradition und ich habe aber auch schon in so bei stillen Tagen, wo ich bei katholischen Schwestern war, habe ich auch schon für die persönliche Bibel lese, haben sie mir einen Text gegeben aus Jesus Sirach, glaube ich, und das fand ich total spannend und die haben mich auf jeden Fall bereichert. Ich würde niemals sagen, dass Gott nicht auch durch diese Schriften redet.
Also Katholik oder aus der katholischen Tradition würde ich wahrscheinlich etwas anderes sagen.
Ja, und es ist auch wirklich ein grosser Unterschied zwischen jetzt diesen Büchern, wo jetzt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament sind und jetzt eben anderen wie Thomas-Evangelium, Philippus-Evangelium.
Absolut.
Weil das sind wirklich jetzt, die Makkabäer-Bücher sind, ja, sind Geschichtsbücher eigentlich, wo die Geschichte zwischen 400 vor Christus und 0 und dem Jahr 0 darstellen, aus jüdischer Perspektive. Und von dem her wirklich spannend zum Lesen, interessant. Aber es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, vom grössten Teil, also auch im Judentum hat es die Auseinandersetzung gegeben, ist das Heilige Schrift oder ist das nicht Heilige Schrift? Und ja, so die mehr griechisch prägten haben dann gesagt, das ist eigentlich Lichtsätze. Aber viele andere haben auch gesagt, ja, das gehört eigentlich nicht dazu. Aber es ist gleich spannend zum Lesen.
Ja, voll. Ja. Wenn man ja von 66 Büchern redet, redet man ja auch von verschiedenen Autoren. Hat man mal schon einen gesagt, hey, der, der die Bibel geschrieben hat, der ist also schon mal... Man sagt ja, es ist eben nicht einig, es sind mehrere gewesen. Und trotzdem redet man ja immer von der Bibel als ein von Gott inspiriertes Werk, oder? Und dann hat man so viele Autoren, wo das irgendwie zusammengekommen ist und man hat das können zusammensetzen. Und die Leute haben ja nicht voneinander gewusst. Das ist ja über Jahrhunderte, Jahrtausende. Und wie passt das für euch zusammen? Dass der Anspruch von der Bibel als ein Gesamtwerk von Gottes Wort und die vielen Autoren, die daran geschrieben haben?
Mir zeigt das total was über Gott und auch über seinen Charakter und darüber, wie er mit Menschen und der Welt arbeitet, weil so lerne ich Gott kennen und so lerne ich ihn auch in der Bibel kennen, dass er nicht jemand ist, der den Menschen ausschaltet und sagt, ich will ohne den Menschen Sachen machen, sondern dass er gerade den Mensch mit einbezieht. Und das sehe ich auf ganz faszinierende Art und Weise in der Bibel, dass ich sehe verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, die werden da von Gott in Gebrauch genommen. Also da gibt es irgendwie einen poetischen Psalmdichter David und dann gibt es einen Arzt und Historiker Lukas und dann gibt es einen verkopften Theologen Paulus. Und ich sehe, wie dass das eine ganz große Unterschiedlichkeit ist. Und die sind aber nicht wie so quasi jetzt gerade wie Briefträger, also dass sie einfach nur die Form sind für den göttlichen Inhalt, sondern sie sind eher sowas wie Repräsentanten, also Gott spricht, so glaube ich das als Christin, durch die Worte von Paulus und vom Lukas und vom David und ja, und legt sich quasi, gibt sich selber in diese Worte hinein. Und das zeigt für mich, das ist Vielfalt, das zeigt für mich auch was von einem Gott, der Vielfalt liebt und der da eine Größe und eine Weite hat. Und ich sehe auch gerade, wie diese Texte dann zu unterschiedlichen Leuten, auch zu unterschiedlichen Persönlichkeiten auch nochmal anders sprechen und Leute da nochmal anders andocken können.
Ja, und für mich gehört das auch zu dem, was mich fasziniert an der Bibel, der rote Faden, der sich jetzt über die, sagen wir mal, 1500 Jahre, wo die Bibel drin entstanden ist, zieht, oder? Mhm. Von einer gewissen prophetischen Aussage, die sich 700 Jahre später erfüllt, wo kein Mensch planen kann, wo man nicht über Generationen weitergehen kann und sagen, da muss dann mal passieren, also musst du dafür schauen, dass das passiert, sondern ja, wo man sieht, das ist so vorausgesagt worden und ist so gekommen. Ja, wo für mich ein Teil ist von dem Inspirationsgedanken, oder? Wo man sieht, wie der rote Faden sich weiterzieht, dann auch über die Zeit, wo die Bibel entstanden ist, hinaus und ja, bis ins Heute hinein, oder? Mhm. Also nicht, dass wir heute müssten eine neue Bibel schreiben, aber dass man sieht, wie das eine Strahlkraft hat eigentlich bis heute.
Aber das könnten ja wahrscheinlich andere Religionen auch für sich beanspruchen, mit dem Koran oder...
Ja, der Unterschied zum Koran finde ich eben gerade sehr bedeutsam, weil die Muslime gehen davon aus, dass der Mohammed Analphabet war, dass er weder können lesen noch schreiben und sind stolz auf das, weil das ist der Beweis, dass es eben ein Wunder ist, der Koran, oder? Dass er den bekommen hat, allein durch göttliche Eingebung, durch den Engel Gabriel, der ihm den gegeben hat, und er hat den nachher weitergegeben und Leute haben es dann aufgeschrieben. Also in dem Sinn, der Mohammed ist wirklich nur der Kanal, er hat keine eigene Kreativität drin, in dem Sinn. Und der Entstehung der Bibel ist wirklich komplett anders passiert, eben mit Menschen, die mit ihren Schreibstilen, mit ihren Persönlichkeiten voll dabei gewesen sind, voll in dem Text drin sind. Und das macht eigentlich den Unterschied auch aus, oder? Mhm.
Ja, Gott schaltet die Person nicht aus, sondern nimmt sie gerade in Gebrauch und auch darin zeigt sich vielleicht manchmal auch eine gewisse Schwachheit oder Imperfektion, aber das ist auch das Wesen, also das sehe ich als Christin ja auch am Kreuz, also dass Gott irgendwie Mensch wird, dass er selber auch durch Schwachheit wirkt und dass das dem überhaupt keinen Abbruch tun kann, sondern dass er genau dadurch, durch dieses manchmal auch ja unterschiedliche, mit unterschiedlichen Stilen, mit unterschiedlichen Aussagen, dass er genau dadurch dann auch wirkt. Und spannend wäre natürlich, an der Frage könnten wir natürlich auch noch über die Überlieferung von der Bibel reden, was natürlich auch noch sehr, sehr faszinierend ist, dass auch säkulare Historikerinnen und Historiker sagen, die Bibel ist die bestbezeugte Quelle der Antike, also das Quellenmaterial. Es gibt unglaublich viele Quellen, also alte Abschriften, Handschriften und sehr, sehr alte. Also wir können ganz, ganz früh zurückgehen und haben ganz alte Textzeugnisse, weshalb die Überlieferungsgeschichte von der Bibel auch sehr, sehr beeindruckend ist, was auch ein Indiz für die Glaubwürdigkeit ist. Quasi, dass sie uns im Bild vom Fenster gesprochen, also dass das Fenster, durch das ich da Jesus sehe, wenn die Bibel wie so ein bisschen ein Fenster ist, dass es nicht irgendwie zerbrochen ist oder viele Sprünge hat, sondern dass sie mir einen zuverlässigen Blick auf Jesus erlaubt.
Klar, schon fast.
Also vielleicht ein kleiner Vergleich. Der Julius Cäsar ist allen bewusst, das ist eine historische Figur. Der hat zwei Bücher geschrieben, Der Gallische Krieg und Bürgerkrieg. Und die sind ein bisschen, vom Umfang her ein bisschen weniger als das Neue Testament, aber gleich auch recht beeindruckende Schriften. Und von der Bibel gibt es nur schon griechische Handschriften über 5.500. Und vom Julius Cäsar gibt es 250 Handschriften. Und die älteste Handschrift ist 900 Jahre vom Ursprungsgeschehen entfernt. Und die älteste Handschrift, die man von der Bibel hat, ist, sagen wir mal, 40 bis 50 Jahre vom Ursprungsgeschehen entfernt. Und nur schon der kleine Vergleich zeigt, wie krass gut die Bibel überliefert ist.
Also. Ja, und das Krasse ist, das haben wir letztes Jahr gerade in einem Podcast aufgegriffen. In der heutigen Zeit würde niemand wahrscheinlich sagen, der Julius Cäsar hat es nicht gegeben. Aber seine Schriften, Beweislage steht wahrscheinlich schon weniger klar als jetzt bei den biblischen Sachen. Und dort ist es so umstritten, oder? Hat wahrscheinlich eben auch noch zu tun mit dem Anspruch, wo die Bibel stellt und natürlich Jesus Christus und der heutige Zeitgeist. Ich möchte jetzt ein bisschen auf das Thema Widersprüche kommen. Ich mag mich sehr daran erinnern, in der Anfangszeit, als ich die Bibel gelesen habe, dann sind mir Aussagen voller Widersprüche gewesen. Da habe ich gedacht, ich lese mal das da und da steht es wieder so und das kann nicht sein. Wie seht ihr das? Welchen Blick habt ihr auf die Bibel? Oder rein nur schon von euren Kenntnis her? Macht alles Sinn, was in der Bibel steht? Gibt es einen roten Faden? Oder seht ihr da auch die Widersprüche drin, ein Buch voller Widersprüche? Wie würdet ihr das so das im Großen und Ganzen definieren?
Für mich ist die Bibel auf jeden Fall ein Buch, was mir zeigt, wer Gott ist und mir zeigt, was ist eigentlich der Weg zum Leben. Und in dem würde ich sagen, ist sie glasklar und da weiß ich, ah ja, da erfahre ich, wer bin ich als Mensch und wie kann ich mit Gott connecten, wie ist dieser Jesus. Und dann nimmt die Bibel für mich aber wirklich die Breite des Lebens auf und da höre ich auch unterschiedliche Stimmen so ein bisschen. Also ein Beispiel wäre vielleicht, da gibt es vielleicht Stellen, die sehr, sehr stark betonen, also du musst gar nichts dafür tun, dass Jesus dich liebt. Und dann gibt es andere Textstellen, die betonen vielleicht so ein bisschen mehr und sagen, ja, aber wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, dann gehört es doch auch dazu, dass du irgendwie hier, dass sich das in deinem Leben zeigt und dass du, dass da gute Taten rauskommen. Und das wäre vielleicht so ein Beispiel für eine Spannung, wo man sagen könnte, oh, ist doch aber ein Widerspruch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beide Stimmen hören und beides gehört zu meinem Glauben als Christin dazu, dass ich beides höre, weil das zusammenhängt. Und das ist für mich dann gerade was, wo ich sage, ah, da leitet es mich dann an, auch zu forschen und nachzufragen und zu sehen, aha, wie steht es denn im Zusammenhang zueinander? Wieso braucht es da bei dieser Spannung vielleicht gerade beides?
Also du betonst da sicher auch Stellen aus dem Römerbrief, wo mehr Gnade im Vordergrund stand, der Jakobusbrief, wo es so ein bisschen ums Zusammenspiel von dieser Gnade und Werk geht.
Ja. Genau.
Ja, und ein anderes Thema ist ja immer auch Naturwissenschaft, oder? Wo man sagt, ja, die Bibel widerspricht auch der modernen Naturwissenschaft.
Ja, genau. Ja.
Hast schon viel gehört. Wo ich glaube, dass es sehr wichtig ist, zu sehen, mit welchen Maßstäben ich an die Bibel her. Und gleichzeitig auch Demut behalten. Irgendwie hat man schon immer das Gefühl gehabt, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt vom menschlichen Wissen und wir wissen heute sicher auch viel, viel, viel mehr als dann vor, sagen wir, 2.500 Jahren. Aber heisst das jetzt, dass wir heute richtig denken und die haben dann falsch gedacht oder die sind dann im Babystadium vom Denken gewesen und jetzt sind wir im Erwachsenenstadium vom Denken, oder? Ist immer auch ein bisschen Hochmut dabei. Und irgendwie die Demut zu behalten, zum Beispiel wenn man Archäologie anschaut, oder? Da hat man, sagen wir mal, seit dem 17. Jahrhundert sind ganz viele Stimmen aufgekommen, gerade auch in der evangelischen Theologie, die gesagt haben, ah nein, das stimmt nicht so, wie es in der Bibel steht, weil wir haben ja keinen archäologischen Beweis für das, für das, für das. Und en masse sind Sachen aus der Erde gebuddelt worden in den letzten etwa 100 Jahren, wo alles Mögliche in dem Sinn zeigt, dass eben gleich stimmt, wie es die Bibel beschrieben hat, zum Beispiel jetzt aus den Evangelienberichten oder aus der Passionsgeschichte von Jesus, von seiner Kreuzigung, Auferstehung, alle möglichen Personen oder Gräber, die man gefunden hat oder so, wo man immer denkt, ja, das ist irgendeine erfundene Figur von dem Matthäus oder so und dann plötzlich gräbt man etwas auf, wo dem sein Name drauf steht und merkt, oh, vielleicht hat es ihn ja gleich gegeben. Auch so die Geschichte, wo ich merke, Demut finde ich in dem Sinne so wichtig und darum bin ich sehr vorsichtig, von Widersprüchen zu reden, weil das immer impliziert, ich habe den kompletten Überblick und ich kann genau sagen, was widerspricht, oder?
Ja. Für mich gehört es aber gerade auch zur Demut dazu, manchen Widerspruch auch stehen zu lassen und nicht harmonisieren zu müssen. Mhm. Also ich denke zum Beispiel dran, dass ja erzählt wird, dass Judas, einer von den Freunden, Jüngern von Jesus, dass er sich umgebracht hat oder umgekommen ist, und da werden zwei verschiedene Varianten erzählt, wie das passiert ist, dass er sich erhängt hat oder quasi in so einen Acker gestürzt ist. Und genau. Jetzt kann ich natürlich versuchen, das zu harmonisieren und zu gucken, wie kriege ich das jetzt hin, damit ich dann halt, damit wie beides stimmt. Und das ist für mich aber auch eine Art, demütig zu sein, heißt diesen Widerspruch, und den sehe ich so, und den will ich jetzt auch nicht kleinreden, den auch stehen zu lassen und zu sagen, das ist offensichtlich auch nichts, was, sage ich jetzt mal, zum Zentrum der Botschaft dazugehört, und da, sage ich jetzt mal, so hat es Gott offensichtlich gefallen, dass da zwei Varianten drin sind, und da will ich das dann auch nicht gar nicht unbedingt versuchen, das jetzt zu harmonisieren oder so ganz viele Gedankenanstrengungen anzustellen, damit das jetzt irgendwie zusammenpassen kann, sondern da gehört es für mich als zur Demut gerade dazu zu sagen, das lasse ich so stehen und sehe hier auch die Vielfalt. Aber es ist für mich jetzt nichts, was zum Kern sozusagen oder zum Zentrum dazugehört.
Und bei vielen Sachen ist es ja so wie das Beispiel, wo wir vorher geredet haben, Heike, mit dem Römerbrief und dem Jakobusbrief, dass man dann vielleicht in erster Linie mal einen Widerspruch sieht. Aber wenn man dort forscht, das habe ich ja auch erlebt, dann merkt man plötzlich, wie sich das harmonisiert im Denken hin, aber auch im Geist, und man spürt so ein bisschen den Zusammenhang, oder den Faden drin. Und jetzt eben bei vier Evangelien, die wir haben, kann man ja einerseits sagen, hey, das sind wie vier Berichte, die zum Teil ein bisschen voneinander abweichen. Ich habe schon Leute gehört sagen, ja, das spricht gegen Glaubwürdigkeit, aber es kann ja eben auch für Glaubwürdigkeit sprechen. Absolut. Oder wie seht ihr das? Oder wie gönnt ihr, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, wie du mit den Widersprüchen umgehst, aber wie seht ihr das eben so allgemein? Wie gehst du mit den Widersprüchen um, Stefan?
Für mich ist da jetzt gerade die Erkenntnis von einem amerikanischer Autor wichtig wurde in letzter Zeit, J. Warner Wallace heisst der. Der ist ein sogenannter Cold Case Detective gewesen. Also der hat zum Beispiel Mordfälle, die seit 30 Jahren verjährt sind, wieder aufgeklärt, indem er die alten Augenzeugenberichte analysiert hat und so. Und der ist ein absoluter Skeptiker gewesen, also ein Agnostiker, und der ist immer wieder eingeladen worden von seinen Freunden in Gottesdiensten und so. Und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt prüfe ich mal die Augenzeugenberichte, die angeblichen Augenzeugenbericht vom Neuen Testament auf Herz und Nieren, und ist eigentlich durch das zum Glauben gekommen, weil er gesagt hat, das sind ja echte Augenzeugenberichte, weil sie eben genau sich ergänzen, weil sie eben nicht genau alles Gleiche berichten. Also er sagt, das ist genau ein Beweis für Glaubwürdigkeit. Also ich will nicht von Widersprüchen reden, sondern eher von ergänzendem Material. Ja. Oder? Und ich finde es mega wichtig, dass wir sehen, wie die berichtet haben. Das sind keine Wikipedia-Artikel, die vier Evangelien.
Ja, wo brauchst du alles, nur einen, oder?
Ja, wo alles umfassend berichtet wird, sondern es sind selektive Berichte. Und jeder hat seinen Bericht wieder anders gestaltet und andere Schwerpunkte gesetzt. Und durch das erwähnt der eine etwas, wo der andere weglässt. Dann könnte man sagen, ja, ist jetzt das passiert oder nicht? Der eine sagt es, der andere nicht. Ja, das ist deren ihre Entscheidung gewesen, was sie in ihren Bericht integrieren und was nicht. Und jetzt gerade im Johannesevangelium, wo es heisst, Jesus hat noch so viel mehr da und gesagt, als das, was wir aufgeschrieben haben. Alle Bücher von der Welt würden das nicht fassen, wo man eigentlich aufschreiben müsste. Das zeigt ja, ich habe jetzt hier eine Auswahl getroffen. Mhm. Und mit dieser Auswahl will ich euch sagen, wie ihr könnt an Jesus glauben. Und das finde ich wichtig in dem Sinne, also wie sie sich ergänzen in der Unterschiedlichkeit.
Man merkt ja, die kommen aus unterschiedlichen Milieus, die haben unterschiedliche sprachliche Hintergründe zum Teil, die schreiben für unterschiedliche Empfängerkreise, und das ist aber total faszinierend, dass daher dann auch eine Unterschiedlichkeit kommt, unterschiedliche Perspektiven, und ich denke auch, genau wie du sagst, wenn das alles gleich wäre, würde man denken, Vorsicht, Manipulation, das kann eigentlich nicht sein. Also es macht es gerade glaubwürdig, dass sie das auf unterschiedliche Art und Weise bezeugen, aber was ich wichtig finde, die sind alle nah dran an Jesus, und wie du gesagt hast, da gibt es auch viel Forschung jetzt zu den Augenzeugen und deren Rolle und die Nähe dazu, was vieles eigentlich eher davon bestätigt hat, dass sie wirklich nah dran sind am Geschehen und deshalb auch zuverlässig sind und mir ein zuverlässiges Bild auf Jesus ermöglichen.
Und es sind ja auch ganz verschiedene Typen gewesen, oder? Also Lukas, ein Arzt, der Johannes, der Jünger, also ist ja jetzt auch nicht 100%, aber man nimmt an, dass es er war und so weiter. Und jedes Evangelium tut ja auch verschiedene Seiten von Jesus betonen, oder? Im Markus geht es, glaube ich, mehr um Taten. Im Matthäus eben hast du die Bergpredigt drin, so Jesus auch als Lehrer. Also es ist ja auch von verschiedenen Seiten so die Person beleuchtet, ja. gehen wir doch auf die Bibel und ihre Originalität auf das Thema. Das Buch der Bücher, wie man so schön sagt, die Bibel, das ist ja schon tausende von Jahren alt. Ich habe mich dann immer gefragt, am Anfang ist so ein uraltes Buch und die meisten Leute haben es ja wirklich auch so ein bisschen einfach verstaubt in ihren Bücherregal heutzutage. Vielleicht nicht nur eine, sondern vielleicht irgendwie 5 oder 10 und nehmen es nie führen. Und gleich ist es faszinierend, oder? Wie es eigentlich immer noch aktuell ist, wenn man es mal vornimmt und liest. Und trotzdem fragt man sich in der heutigen Zeit, wo doch alles ein Update braucht, wo ich die ganze Zeit immer muss mein iPhone da updaten, sonst liegt es mir irgendwann mal ab. Oder ich muss die neueste Version von dem und dem kaufen. Die Bibel ist eigentlich immer so geblieben, wie sie ist. Was sagt ihr da? Braucht es da nicht einmal ein Update?
Ich denke, dass es kein Update braucht, weil die Bibel zu ganz tiefen Fragen des Menschseins, darauf gibt sie Antwort. Sie ist nicht irgendwie ein naturwissenschaftliches Erklärungsbuch oder ein Geschichtsbuch in erster Linie, was sagt, was dann und dann und dann passiert ist. Also es kommt auch vor, aber es ist nicht das Zentrale, sondern die zentralen Fragen, wer ist der Mensch? Wie ist sein Wesen? Wer ist eigentlich dieser Gott? Und wie kann man mit dem Gott in Verbindung kommen? Diese Fragen werden beantwortet und die Fragen sind vor heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Und als Christin würde ich sagen, ich lebe wie jetzt in einer Zwischenzeit. Also ich komme von diesem Ereignis her, dass Jesus Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Und das ist passiert. Und jetzt warte ich darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Und in dieser Zwischenzeit ist die Bibel genau die Quelle und der Text, was mir den Jesus vor Augen malt, was mir hilft, mit dem Jesus zu connecten und aber auch schon so ein Bild aufmalt von dem, hey, wie wird es mal sein, wenn Gott wiederkommt, alles neu macht. Also das, was ich für diese Zeit jetzt brauche, da würde ich sagen, da ist alles drin und ich staune, würde sagen, im Laufe meines Lebens das immer wieder neu zu entdecken, das ist total spannend und das ist nicht alt, sondern wird mich immer wieder neu überraschen.
Ja, und mir kommt jetzt dazu gerade eine Passage aus dem Hebräerbrief in den Sinn. Er ist ein für alle Mal gestorben. Oder eben das, wie es Heike gesagt hat, das Ursprungsgeschehen, Tod und Auferstehung von Jesus, muss nicht wiederholt werden, kann nicht wiederholt werden, wird nicht wiederholt werden, weil es ein für alle Mal passiert ist. Und jetzt gerade die Texte vom Neuen Testament davon berichtet und nachher berichtet, was das für Implikationen hat, für Auswirkungen ins Leben von Menschen, die dieser Botschaft folgen, die dem Jesus folgen. Und was kann updated werden, sind die Übersetzungen, oder? Und vielleicht da jetzt auch wieder ein Vergleich zum Koran. Das ist auch wieder ganz anders, weil im Koran gibt es eine heilige Sprache, das Hocharabisch von dieser Zeit. Nur in dieser Form ist der Koran der Koran. Und alles andere sind nur Übertragungen ins Deutsche oder ins Englische oder so. Aber das ist ganz anders bei der Bibel. Es gibt keine heilige Sprache. Hebräisch und Griechisch sind keine heilige Sprache, sondern eben gerade Alltagssprache gewesen. Und darum ist die Bibel auch immer offen für Übersetzung und kann so ins Heute geholt werden und in unser Leben hinein transferiert werden. Und darum soll es immer neue Übersetzungen geben. Und ich war jetzt gerade letztes Jahr am Jubiläum von Wycliffe Schweiz, wo ich alle möglichen Sprachen von der Welt die Bibel übersetzt, immer mit dieser Passion, mit dieser Leidenschaft dahinter. Die Menschen sollen es in ihrer Muttersprache hören. Und das ist in dem Sinne das Update, wenn man von einem Update will reden. Ja.
Und ich würde sagen, meine Zugänge brauchen immer wieder ein Update. Also mich bereichert es total, auch neue Zugänge zu entdecken. Also es gibt vielleicht Zugänge, die sind eher rational. Dann gibt es aber auch meditative Zugänge, wo ich mehr so ganz tief eintauche in einzelne Worte. Und da finde ich, haben wir auch eine Vielfalt von den Traditionen und mich davon bereichern zu lassen. Also das wäre eine Form, wo meine Zugänge ein Update brauchen. Und ich denke schon auch, es macht einen Unterschied. Jemand, der also in zu einer indigenen Bevölkerungsgruppe in einem anderen Land gehört, der wird die Bibel anders lesen als ich als weiße Mitteleuropäerin. Und da finde ich aber total spannend, mit Leuten aus anderen Bubbles, aus anderen Milieus im Gespräch zu sein und zu sehen, ah, wie lesen die Texte, was entdecken die da? Und da brauche ich auch immer wieder ein Update und es finde ich wichtig, dass ich auch korrekturbereit bin oder mir von anderen Perspektiven auch was zeigen lasse. Da brauchen wir quasi die Lesegemeinschaft oder die Gemeinschaft von Leuten, die miteinander mit den Texten unterwegs ist. Und ich glaube, da liegt ganz viel Reichtum drin.
Und gleich könnte man jetzt sagen, oder? Die 66 Bücher sind in sich definiert, abgeschlossen. Und nachher ist ja auch ganz vieles noch passiert und passiert heute noch, oder? Also, ich lese in der Bibel, dass der Petrus übers Wasser gelaufen ist. Ich habe letztens einmal ein Buch gelesen von einem Typ aus Indonesien, der das auch erlebt hat, oder? Oder ich Miraculis von Jesus, der Leute geheilt hat. Und das passiert ja auch heute noch. Jetzt haben wir ja das Altes Testament, das Neues Testament. Hätte man ja zum Beispiel auch können sagen, wir machen noch ein drittes Testament mit all diesen Stories von uns heute. Aber wahrscheinlich wäre dann die Originalität nicht mehr so gegeben, oder? Wir haben es ja vorher gehabt davon, dass die Augenzeugen bericht näher gewesen sind und alles möglichst authentisch. Ist es denn das, was die Bibel auch in sich auch ausmacht, die Originalität, die eben relevant wird, auch in der Zeit von den vielen Updates und immer müssen alles neuer haben?
Ja, ich denke schon, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an die Briefe von Paulus denkt, wo Briefe gewesen sind, wirklich echte Briefe an Christen in anderen Teilen vom Römischen Reich, die er dann geschickt hat. Und ich finde das eine spannende Frage. Ist ihm Paulus bewusst gewesen, dass er in dem Sinn Heilige Schrift schreibt? Oder hat er einfach einen Brief geschrieben und Gottes Geist hat ihn inspiriert in dem inne? Wie viel hat er davon gewusst, was mit dem später wird passieren, dass wir jetzt, 2000 Jahre später, den Brief immer noch lesen und tief berührt sind von seinen Worten und so weiter, oder uns darüber aufregen, dass in dem Sinn die Sammlung von diesen Schriften, jetzt die 27 im Neuen Testament, dass die schon, ja, dass wir irgendwie anerkennen, dass Gott auf eine versteckte Art und Weise die ausgesondert hat, um die spezielle Sammlung bilden. Und es hat ja noch viele andere gegeben. Der Paulus hat insgesamt 4 Korintherbriefe geschrieben und wir haben jetzt 2 in der Bibel. Also die sind verloren gegangen. Ja, die hat man nicht mehr. Ja, wir müssen schlussendlich das wie die Frage wie loslassen und sagen, das ist das, was wir haben. Das ist das, was sich überliefert hat. Und in dem Sinne erkennen wir alles, was wir brauchen, oder? Wie du das vorher auch schon gesagt hast.
Und ich glaube schon, die zeitliche Nähe zu Jesus, zum Jesusgeschehen, das ist einfach das ganz, ganz Zentrale, und dann sieht man danach noch ein bisschen, wie geht's weiter, wie zeigt sich jetzt das neue Leben, aber ja, danach gibt's natürlich viel Inspirierendes aus der Kirchengeschichte und da gibt's tolle Texte, die man auch lesen kann, aber sie haben nicht mehr die zeitliche Nähe zum Jesusgeschehen und deshalb sind sie gut und inspirierend, aber nicht so entscheidend wie die Texte, die wir in der Bibel finden, und da würde ich schon auch sagen, die Tradition auch. Ich argumentiere sonst nicht so oft mit der Tradition, aber nee, es ist auch ein Argument, dass man wie merkt, als christliche Gemeinschaft von Kirchen, mit den Texten sind wir jetzt 2000 Jahre auch einen Weg gegangen. Das sind die Texte, mit denen wir gelebt haben. Da kommen wir her.
Ja, und ich finde das auch wichtig, einfach gerade vom Thema Demut und Hochmut her, oder oftmals erhebt man sich dann so über die ersten paar Generationen von den Christen, oder? Ja, die haben das halt noch nicht so genau gewusst und so. Aber wenn man jetzt die mal schaut, die erste Generation eigentlich nach den Aposteln, so die apostolischen Väter, wie man denen sagt, wo Schüler gewesen sind, zum Beispiel von einem Johannes. Einer von denen hat Polycarp geheissen, zum Beispiel. Schon die haben in ihren Schriften einen ganz klaren Unterschied gemacht zwischen den Schriften von den Aposteln, von Jesus und ihren eigenen Schriften. Hätte ja können sein, dass die behauptet, das ist ja auch noch heilige Schrift, die ich schreibe, oder? Aber es war für die glasklar gewesen, nein, das, was die geschrieben haben, eben die 4 Evangelien zum Beispiel, das ist eine andere Qualität als das, was ich schreibe.
Und die Frage mit dem Update, ich finde, die sagt auch echt was über unsere Zeit und unsere Milieu aus dem wir kommen. Für uns ist immer das Neueste das Beste. Aber es gibt natürlich auch, also wenn ich mit Leuten aus anderen Traditionen rede, also wenn ich zum Beispiel mit Muslimen rede, da ist überhaupt nicht das Neueste das Beste, sondern da wird eher ein Altersbeweis gemacht und sie machen einen Altersbeweis des Koran, warum der quasi noch präexistent ist und so weiter. Ja. Und das ist sehr natürlich auch eine Frage unserer Zeit, dass wir denken, das Neueste ist immer das Beste.
Ja, das ist schon so. Und wenn mir jemand sagt, wo ich kenne, dass mein iPhone 2020 schon uralt ist, dann ist definitiv, wissen wir ja, wie der Zeitgeist läuft. Aber während vielleicht alle wissen, wie man ein Handy bedient, ist es bei der Bibel ein bisschen schwieriger. Ich möchte darum auch jetzt in die praktischen Beispiele hineingehen. Was würde ich sagen, wie soll man dann die Bibel genau lesen? Weil eben, wir haben es ja vorher schon davon gehabt, es ist nicht immer so einfach, die Texte zu lesen, je nachdem, wo man sich auch befindet. Wenn ich jetzt im Buch von der 2. Chronik die ersten paar Kapitel lesen, dann ist einfach Stammbaum, ist jetzt nicht so das Höchste der Gefühle, oder auch vielleicht die Gesetzmäßigkeiten im Alten Testament, wo es um das Gesetz vom Volk Israel geht, ist ja dann schon auch noch schwierig, während vielleicht die Jesus-Texte von den Evangelien ein bisschen gemögiger sind und man trotzdem nicht immer ganz den Kontext auch kennt. Also es ist ein bisschen eine Kunst, du hast auch von verschiedenen Zugängen geredet, oder, wo man immer wieder muss sich erneuern und überdenken. Wie würde dir jetzt jemandem sagen, wo die Bibel anfängt zu lesen? lesen? Wie soll man denn die genau lesen?
Also wenn man anfängt zu lesen, da würde ich immer sagen, es ist gut mit dem Zentrum anzufangen, mit Texten, die von Jesus erzählen, also Evangelium, Jesus-Biografie, weil da lernt man einfach Jesus kennen, wie hat er gelebt, was hat er gesagt, was hat er getan. Und dazu muss man nicht glauben, dass die Bibel irgendwie Wort Gottes ist oder inspiriert oder irgendwie was, sondern das kann man einfach mal lesen, ist auch ein Stück Weltliteratur. Und dann kann man mal schauen, was macht es eigentlich mit mir. Dann kann man sich mit anderen Christinnen und Christen treffen, kann Fragen stellen, kann über die Texte diskutieren. Man kann auch selber mal ins Gespräch mit Gott kommen über die Texte. Und wenn man eine Geschichte liest, mal ja einfach mal connecten und Gott erzählen, hey, was denke ich eigentlich, wenn ich das lese, was könnte es mit mir zu tun haben? Und da haben Leute immer wieder die Erfahrung gemacht, oh, da passiert was. Ich merke so, das sind nicht nur alte Texte, sondern da redet irgendwie Gott zu mir. Das finde ich total spannend. Und wenn man so startet, da würde ich sagen, ist gut, mit Jesus-Biografien, Evangelien zu starten und dann von dort aus quasi weiterzugehen und dann immer auch im Gespräch mit anderen zu sein, zu diskutieren, mir theologische Literatur vielleicht zu holen, zu gucken, ah ja, was kann man eigentlich historisch über die Texte sagen und aber in der Gemeinschaft zu sein. Ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall auch immer beim Bibellesen. Finde ich mega spannend mit anderen Bibellesen. Dann lerne ich von den Entdeckungen von anderen und von dem Wissen von anderen. Das bereichert mich total.
Ja, ich finde es auch wichtig, so mit einem offenen Herz daher zu gehen und einem fragenden Hirn und so startbereite Hände und Füße. Weil irgendwie die biblischen Texte sind nicht einfach nur Wissensvermittlung oder einfach Information, sondern merkt auch in diesen Texten immer wieder, hey, tu das. Oder so, ja, sie rufen einem zur Aktion auf. Und ich finde, das eins von diesen Geheimnissen im Leben als Christ oder auch im Umgang mit der Bibel, dass sich gewisse Sachen auch erst aufschlüsseln, wenn man sie anfängt zu tun. Oder wenn man anfängt in diesem Leben oder das mal ausprobieren oder ja, mal sich auf das einlassen.
Und wahrscheinlich ist es auch noch entscheidend, welche Übersetzung dass man liest. Oder? Es gibt ja mehr so ein bisschen die wörtlicheren Übersetzungen. Also wenn man jetzt da gerade einen Elberfelder anfängt zu lesen und vielleicht noch nie von dem gehört hat, wird es vielleicht ein bisschen harziger, als wenn man irgendwie eine gute Nachricht oder
Basisbibel neues zum Leben Beispiel.
Ja, genau, nimmt. Ja.
Hoffentlich für alle.
Genau. Und trotzdem kann es ja auch ein bisschen kopflastig werden. Ist es nur kopflastig, braucht man auch ein theologisches Wissen dazu oder eben auch der Heilige Geist. Da redet man ja auch immer vom Heiligen Geist, der einem da begleiten kann als Inspiration. Was braucht es da eben, um so ein erfülltes Bibellesen zu haben?
Ich glaube, also der Kopf und der Heilige Geist sind nicht Feinde. Ja, das finde ich mega wichtig. Also auch mein denkerischer Zugang zu der Bibel, da denke ich auch, dass Gott mir dabei hilft in Form vom Heiligen Geist, da dabei ist. Und ich denke, das ist spannend, so einen Zugang zu haben. Wichtig auch, weil die Texte ja in einer bestimmten Zeit entstanden sind und weil sich Gott entschieden hat, in einer bestimmten geschichtlichen Zeit auf diese Welt zu kommen. Deshalb hat es was mit Geschichte zu tun. Und deshalb, glaube ich, ist gut, da auch geschichtlich zu fragen, was ist der Kontext, was haben die Texte damals bedeutet für die ersten Hörer, weil der Text heute nicht was bedeuten kann, was er niemals bedeutet hat. Deshalb ist wichtig, glaube ich, für eine solide Bibelauslegung, mich mit solchen historischen Fragen auch auseinanderzusetzen. Und dann kann ich auch mal einen ganz anderen Zugang wählen, einen, der eher meditativ ist, der eher vom Herzen ist, wo ich vielleicht einen Vers ganz lang meditiere und ihn so, Luther hat mal vom Wiederkäuen des Herzens gesprochen, also so nicht wie Fast Food, sondern so wie dichtes Vollkornbrot, wo ich so richtig lang drauf rumkauen muss und wo ich merke, aha, dieser Vers, der prägt hier irgendwie mein Herz. Also gegen das Fast Food.
Immer gut, ja.
Ja, ich glaube, es braucht alles. Also Gott spricht uns in der ganzen Persönlichkeit an. Es ist nicht einfach nur Denken oder nur Glauben oder eben so der Vorwurf manchmal vom Christentum gemacht wird, ja, man muss den Verstand an der Garderobe abgeben, damit man kann glauben und damit man kann, alles beiseite lassen, was da eben sich widerspricht und so. Nein, gerade nicht, sondern der Verstand, also ich finde das mega bewegend, wenn Jesus sagt, was ist das erste und grösste Gebot, ist, lieb Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also wir können mit dem Verstand Gott lieben. Das ist irgendwie fast widersprüchlich, aber es passt für Jesus zusammen. Und das ist ein Text aus dem Alten Testament, den er dort zitiert. Also das heisst, das umfasst eigentlich die ganze Bibel, ja, und unseren Umgang mit ihr.
Jetzt haben wir ja viel den Verstand gebraucht und viel diskutiert und debattiert. Ich möchte das alles noch kurz bündeln in einer entscheidenden Frage. Was denkt ihr, warum ist die Bibel heutzutage auch noch so relevant und wichtig und was können wir aus ihr herausnehmen?
Ich denke, sie zeigt mir den Weg zum Leben. Sie zeigt mir, wer ich bin, wer Gott ist, wie ich mit Gott unterwegs sein kann, wie ich Liebe leben kann, wie ich das leben kann, was ich von dem Jesus empfange in der Beziehung zu ihm. Und ich bin gespannt auf die weitere Reise in meinem Leben mit der Bibel, weil ich denke, die ist ein Lebensbuch und das ein Buch, das mein Leben prägt fürs Denken, fürs Herz und gleichzeitig fürs Tun.
Ja, ich habe so das Bild vom Bungee-Seil. Also irgendwie, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, bringt das uns wie mit einem Bungee-Seil immer wieder zu der Bibel zurück. Also wir kennen Jesus ja gar nicht, außer durch die Bibel. Und durch das ist sie für mich mega wichtig, mega zentral, mega relevant. Ja, weil sie auch eben über mein Leben raus die verbindliche Grundlage ist für christlichen Glauben überhaupt, auch fürs Miteinander mit anderen Gläubigen. Und ja, ich möchte irgendwie immer lernender bleiben. So, gerade wenn man viel über die Bibel weiss, ist oft die Versuchung da, dass man denkt, ja, jetzt weiss ich es oder jetzt habe ich es erblickt oder so. Aber auch mir kommt da immer einer von unseren Professoren an der Uni in Sinn, der bei der ersten Vorlesung gesagt hat, ihr Studenten habt jetzt das Gefühl, ihr habt 75% von allem erblickt und jetzt können wir da noch die letzten 25 lernen. Ich bin jetzt 60 und ich habe das Gefühl, ich habe 25% von allem erblickt. Und das prägt mich bis heute, oder? Immer lernender bleiben. Immer, je weiter du runtertauchst, desto mehr tut sich wieder auf. Und ja, das ist für mich so ein Bild, das ich immer wieder habe, wenn es um die Bibel geht und wenn ich mit ihr leben will.
Super, nehmen wir das als Schlusswort. Cool. Also danke vielmals Heike Breitenschein und Stefan Fischer für das Gespräch. Ja, wenn man die Bibel als wichtig und relevant betrachtet und an das glaubt, wo ihr steht, wird man ja als Christin oder Christ bezeichnet, aber man kann immer noch unterschiedliche Ansichten vertreten, gerade wenn es ums Thema Frieden auch geht. Soll man als Gläubiger dann Teil sein von einer militärischen Einheit oder eher ein Pazifist sein, wo alles für den Frieden wird geben? Das klären wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Am Mikro ist der Karl Littli.
Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion, der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.